8. März 1968, Freitag. Die New York Times freut sich, dass Studenten in Harvard nun auch sie parodiert haben. Auf der witzigen Titelseite bricht unter anderem der Parthenon zusammen. Und es gibt einen Zweispalter links oben über das Versagen einer Luftbrücke nach Kesan. Da die Fallschirme nicht funktionieren, fallen Panzer und schwere Geschütze gnadenlos auf die Menschen unten. Hafenarbeiter in New York haben sich geweigert, die Ketch von Dr. Benjamin Spock zu verladen, mit der er bei den Virginischen Inseln hatte segeln wollen. Dr. Spock ist vor einigen Monaten im unteren Manhattan mitmarschiert, in einer Demonstration gegen den Krieg in Vietnam. Und die Hafenarbeiter mögen es ihm nicht vergessen. Seit Mitternacht des Sonnabend sind 19.251 Amerikaner in Vietnam gefallen. Tot. Und wenn Sie sich auf den Auslieferungsvertrag von 1925-1935 berufen sollen, die Tschechoslowaken wollen ihren entlaufenen Generalmajor wiederhaben, den Anhänger Antoni Novotnys, Staat von Luzerne und Klee. Die Zeit bei den Päpkes in Pommern dauerte lange für das Kind von Prespal. Mehr als ein halbes Jahr, doch nicht zu lange. Es gab solche Abende wie den Ende Mai 1939, wenn die Erdbeeren reif sind und Saft im Zucker lassen. Sie wurden mit silbernen Gabeln gegessen, am Tisch im Garten, und Hilde häufte der Gesine immer neue Haufen auf den Teller. Das Kind aß so andächtig, ihm ging erst zum Schluss auf, dass alle ihm zugesehen hatten, hilflos von stillem Lachen, ohne Neid. Da glaubte das Kind sich längst nicht mehr beobachtet, verdächtig, bloßgestellt. Sie konnte mitlachen. Bei Päpkes hatte ein Kind keine Pflichten, keine Beschwernis. Wenn Gesine und Alexandra sich anboten für einen Gang zum Kaufmann, gab Hilde sich ein grüblerisches Aussehen und war imstande, abzulehnen, wenn sie erst noch ein neues Spiel für die Kinder gefunden hatte. »Darf ich mal die Bratkartoffeln umwenden?«, fragte Gesine. Gesine hatte viel Hochdeutsch gelernt. »Ja, du wendest jetzt die Bratkartoffeln um«, sagte Hilde schnippisch, im beleidigten Ton, der ungeheure Bestrafungen verhieß. Lange hielt sie es nicht aus, dann lachte sie doch. Aber lieber war ihr, dass ein Kind nicht erst in die Nähe des Herdes kam. Kann ein Kind sich doch verbrennen. Mit ihrem Alexander hatte Hilde es, so habe ich es nicht wiedergesehen. Alexander kam nach Hause und hängte seinen Uniformrock weg. Hilde stellte sich neben ihm auf und fasste ihn in den Nacken. »Es geht dir nicht gut«, sagte sie anklagend, und Alexander schüttelte sich wie nach einer bitteren Medizin. »Wenn wir die nicht harren und die Lütten tüften«, sagte er. Hilde sah von Weitem, an welchen Abenden er nicht einmal mit Worten angehalten werden wollte. Dann kümmerte Hilde sich um nichts, als dass das Abendbrot rasch lief, die großen Mädchen mussten das Kleine versorgen, alle bekamen noch eine Hand übers Haar an die Backe. Dann aber ging Hilde zu ihrem Mann ins Wohnzimmer und war für den Rest der Nacht nicht zu haben. Von Weitem gehört, in großer Müdigkeit, ohne den Anblick, war Hildes Stimme die der Mutter. Von ihr lernte das Krespalsche Kind, wie Lisbeth ihr Kind nicht mehr angeredet hatte. Mit langem Ton auf der zweiten Silbe des Vornamens, nicht befehlend oder anmahnend, wie die Leute später taten, sondern zärtlich, von immer neuer Freude überrascht. Hilde stand am Herd und Alexander sah versonnen an ihr auf und ab. Als er sich die Sache genügend überlegt hatte, sagte er, »Früher hab ich gemeint, du hast schöne Beine, ist aber gar nicht wahr.« Hilde sah ihn fragend an, doch ein bisschen betrübt, und Alexander verordnete ein für alle Male, »Lebendige Beine hast du.« Den beiden machte es nichts, dass die Kinder das anhörten. Übrig geblieben ist ein Gefühl von ansteckender Begeisterung, von dem Vergnügen, bei solchem Leben dabei zu sein. Die andere Seite war Eifersucht, die wurde den Kindern vorenthalten. Auch wenn Alexander sich ausführlich über die Nazischweine ausließ, sah Hilde ihm sorgfältig und einverstanden auf den Mund. Lisbeth war ängstlich und vorwurfsvoll dazwischen gefahren. »Denk an das Kind, Heinrich Krespal.« Alexandra und Gesine waren vom Arzt zu einer Impfung bestellt und Hilde schrieb einen Entschuldigungsbrief. »Am 21. März können meine Kinder nicht kommen, da feiern wir den Frühlingsanfang.« »Meine Kinder.« Gesine zweifelte gar nicht daran. Sie wusste wohl, dass sie Krespals Kind war und bei ihm leben musste. Das galt von innen. Von außen genommen war sie eins von Hildes Kindern. Ob es nun der Anfang des Frühlings war oder der Geburtstag einer der beiden Katzen, solche Ereignisse wurden heftig gefeiert. Und wenn der Himmel mit drohendem Regen bezogen war, Hilde half doch dem Dienstmädchen Auguste Lampions im Garten aufziehen. Jedes Mal lud sie sich den Garten voll mit Kindern, ausgenommen die von Obersturmbannführer Bindeband, obwohl er 6 zu bieten hatte, mit Namen wie Gerlinde und Sieglinde und Brunhilde und Kriemhild. Gespielt wurde Zublinkern, Hänschen Piep, Musical Chairs und Hilde schummelte ohne Hemmungen, wenn ein Kind in Gefahr war, zu oft zu verlieren. Wenn sie dem Kind mit den verbundenen Augen den Topf dichter unter den hilflos tastenden Stock schob, sah sie die anderen verschwörerisch an, und alle waren mit der Schmälerung des eigenen Gewinns einverstanden. Der Schriftsteller mag es nicht schreiben, und doch war es Hilde. Schön von, gestrichen. Dann wurden Alexandra und Gesine von Frau Bindeband zum Spielen eingeladen. Die Bindebandkinder trugen die Zöpfe bis zum Hintern. Sie waren in sackleinene Gewänder getan, in Schürzen aus Jute. Das Spielen war aber das Begehen eines heidnischen Osterfestes in einer Villa, die einem Stettiner Juden gehört hatten. Die Perserteppiche, die Ölbilder, alles schien unversehrt erhalten. Zum schlechten Gewissen kam noch die Empfindung: Mein Gott, was sind wir arm! Als sie nach Haus kamen, war Hilde nicht zornig, sondern enttäuscht. Von da an ließen die Kinder sich nicht mehr ins Haus der Bindebands locken. Hilde hat ein Dienstmädchen verloren wegen eines Hitlerbildes. Frieda Lämmerhirt hieß sie, aus Berlin war sie, und sie hatte ein Foto Hitlers aus der Zeitung geschnitten. Sie bekam einen schweren Rüffel und später noch einen von Alexander. Sie habe die Zeitung zerstört. Aber der Norddeutsche Beobachter war in diesem Haus noch nie aufbewahrt worden. Sie kündigte auf der Stelle, packte schweigend und zog ab mitsamt dem Hitlerbild, das sie so sorgsam an ihre Zimmerwand gepinnt hatte. Bindeband erfuhr dies noch über die Päpkes und in der Folge weniger. Im Heereszeug am Stettin hatte Päpke doch Leute gefunden, die er nicht zu den Nazischweinen rechnen musste. Oft brachte er 3, 4 mit, ohne Ankündigung. Das wurden lange Abende auch für die Kinder. Die Kinder mussten gar nicht beachtet werden. Sie nahmen sich einfach die Lustigkeit der Erwachsenen an. Sie wussten, dass sie nicht unwillkommen waren. Alexandra setzte sich neben ihren ernsthaft dozierenden Vater. Diesen Krieg verlieren wir auch. Gelernt haben wir es ja. Und drückte so lange gegen ihn, bis er in einer erschütternden Pantomime umfiel, wie ein Nichtschwimmer aus großer Höhe in grundloses Wasser. Es gab Abende, da las Alexander vor, wie König Heinrich Rosamunden findet. Manchmal vertat er sich im Buch und las doch daraus vor, mehrmals und mit Entzücken eine Stelle, die erst die Studenten Crespal wiederfand. Es gibt nichts so Tolles, was nicht in bestimmter künstlicher Beleuchtung momentan reizend oder selbst richtig erscheinen könnte. Aber es ist alles Täuschung. In Mecklenburg verhungert niemand. In London verhungern Hunderte. Dennoch ist England stolz und Vorbild der Nationen und Mecklenburg die komische Figur. Das eine drückt eben einfach ein höheres, das andere ein niedrigeres aus. Ausrufzeichen von Alexander Päpke. Merkt ihr das, Gesine? Er besann sich gleich und bezog die anderen ein und drohte ihnen Schacht an, wenn sie nicht ihr ganzes Leben daran dächten. Dann las er es noch einmal vor. Und so oft es auch angedroht wurde, nie musste ein Kind mit bartem Kopf ins Bett. Und wenn sie zum Baden an die Oder fuhren, ging es nicht, ohne dass Alexander sang. Zu Ross, wir reiten nach Linlithgow, und du reitest an meiner Seite. Da wollen wir fischen und jagen froh, als wie in alter Zeit. Zum Baden in der Oder wurden große Picknickkörbe mitgenommen, voll Brot und Kuchen und harten Eiern und Milch und Obst. In einem Fort bekamen die Kinder bei Päpkes zu essen. Wenn eins noch lange nicht hungrig war, sondern nur irritiert durch eine geringfügige, kriechende Vorstellung von Essen, stand Essen vor ihm. Dickmilch mit Zucker. Päpkes hatten zum Fotografieren einen Balgapparat, an den glaubten sie. Das Objekt musste genau 2 Meter entfernt sein und die Sonne sollte womöglich im Rücken sein. Hilde hatte das Ding im Küchenschrank liegen. Und kaum hatte Christine eine Übergardine heruntergerissen, wurde sie schon fotografiert. Sind das auch 2 Meter? fragte sie die winzige Christine. Mit den Resten der Gardine machten die großen Kinder einen Maskenball und sie wurden fotografiert. Wenn die Kinder baden wollten, wurde morgens im Garten eine geschwungene Zinkwanne eingelassen. Aber hinein durften sie erst mittags, wenn das Wasser zuverlässig warm genug geworden war. Bei Päpkes saß ein Kind beim Malen, bei Stoff zerschneiden und Hilde ging kein Mal vorbei, ohne die Arbeit genau zu loben. Nicht mit Schmeichelei, sondern mit Erkundigungen. Bei Päpkes lernten die Kinder fühlen, wer sie waren. Hilde wusste, dass die Nachbarn erwarteten, sie werde Beschäftigung und Rang ihres Mannes in der Kleidung darstellen. Sie trug ihr Haar gern im Kopftuch nach hinten gebunden, wie die Schnitterinnen. Nähte vieles selber, trug gern Hosen, erwiderte tadelnde Grüße mit harmloser Freundlichkeit, als hätte sie nicht verstanden. Bei Päpkes konnte man auf dem Grundstück um das Siedlungshaus herumliegen, wie in einem Wald unter Kiefern und Akazien, auf dem nadelglatten Boden. Dabei wurde ein Kind nicht gestört. Kam es zurück aus der Einsamkeit, hatte Hilde ein Band in der Hand, band es ihn um die Stirn. Und sie hatte sich nicht geirrt. Das Kind war in der Tat bei den Indianern gewesen. Im Sommer fuhren die Päpkes mit ihren Kindern auf das Fischland. Es war noch kein Krieg. Der Abend an der hohen Küste sah sich seltsam anders an als an der Nordküste bei Jericho. Am letzten Tag in Althagen kam Crespal. Er sah alt aus, kleiner als in der Erinnerung, ausgemergelt. Er stand ohne Ankündigung auf dem Grenzweg und Gesine wusste, dass er sie mitnehmen würde. Weil sie die Päpkes hinter sich wusste, schämte sie sich, auf Crespal zuzulaufen. Dann hörte sie Alexander sehr laut über Vogelnester sprechen und begriff, dass sie alle ihr nicht zusahen. Dann lief sie. Am nächsten Morgen war nichts richtiger, als mit ihm nach Jericho zu fahren. Es war bereits falsch, die Päpkes zurückzulassen. Wenn du es aufgeschrieben hättest, Gesine, es war ja reinweg ein Bedankmichbrief. Soll sein. Um uns trauerst du auch? Ja. Das hätten wir von dir nicht gedacht zu Lebzeiten. Als wir lebten, nicht?